Was will Gott? Inhalt: Vielfalt göttlicher Offenbarung, die ältesten Gesetzessammlungen, Zarathustra, Antike, Judentum, Christentum, Islam, weitere Propheten, Kritik an der Zuverlässigkeit göttlicher Botschaften, Antike, Offenbarungsreligionen, Judentum, Christentum, Islam, Schlussfolgerung. In regelmäßigen Abständen ermahnen uns die Vertreter der Gottheiten auf Erden, den Willen Gottes zu tun. Würden wir ihn missachten, hätte das schlimme Folgen für jeden Einzelnen, für das Gemeinwesen und für das ganze Menschengeschlecht. Es drohten nicht nur alle Übel dieser Welt, Krankheiten, Kriege und Naturkatastrophen, auch ewige Strafen im Jenseits. Daraus müsste jedem klar werden, dass es für uns keine wichtigere Frage geben kann als die Frage, was will Gott? Wie können wir seinen Willen erfahren und ihn erfüllen? Für alle Gläubigen steht der Wille Gottes über den Gesetzen der Menschen. Das ist logisch. Niemals könnte von Menschen gemachtes Gesetz wichtiger sein als göttliches, glauben Sie. Der Papst betont das immer wieder und in der Scharia ist das festgeschriebenes Recht. Vielfalt göttlicher Offenbarung. Nun war es noch nie ganz einfach, mit einem Gott ins Gespräch zu kommen, um seinen Willen zu erfahren. Er stellt sich ja nicht vor uns wie Papa und sagt, tu dies oder das. Nein, er spricht in Rätseln, aus den Sternen, aus Eingeweiden und Orakeln, hinter Wolken, aus brennenden Dornbüschen und hohen Bergen, durch Engel, Propheten und die Gottesmutter. Nur geschultes Fachpersonal kann seine Sprache verstehen, nur mit wenigen Auserwählten spricht er persönlich. Aus dem Vorderen Orient haben wir vom 3. Jahrtausend die ersten schriftlichen Belege in Keilschrift, wie damals der Wille Gottes erforscht wurde. Man öffnete ein Opfertier und ließ Experten aus den Eingeweiden lesen, insbesondere aus der Leber. Diese Eingeweideschau war im antiken Mittelmeerraum und im Vorderen Orient weit verbreitet, sowohl bei den Juden als auch bei den Römern. Mit dieser Methode konnte man sehr schnell göttliche Entscheidungen einholen, über Krieg oder Frieden, über Personalangelegenheiten, über Gesetze und Bauvorhaben. Da die Anfragen meist von den herrschenden Königen gestellt und von ihren Priestern beantwortet wurden, konnten sie sich auf diese Weise ihre gemeinsame Herrschaft bestätigen und legitimieren. Als politisch brisantes Wissen unterlagen sowohl die Gegenstände der Orakelanfragen als auch die Techniken der Disziplin einer strengen Geheimhaltung. Die Römer kannten noch andere Möglichkeiten, die Zukunft der Menschen und den Willen der Götter zu erfahren. Sie beobachteten und deuteten den Flug der Vögel. Im griechischen Delphi tat Apollo seinen Willen einer Priesterin kund, die sich in einem Trancezustand befand und nach einer Befragung vielfältig auslegbare Orakelsprüche von sich gab. Bei den Germanen versuchten Seherinnen aus hingeworfenen Runen den göttlichen Willen zu erforschen. Die Germanen glaubten, den Frauen liege an sich Heiliges und Seherisches inne. Bei den Kelten vermittelten mächtige Druiden, Propheten, Barden und Priester zwischen den Menschen und Göttern. Die Druiden verfügten über sehr gute Kenntnisse in der Astrologie, der Magie und über die geheimen Kräfte von Pflanzen und Tieren. Im Hinduismus hat sich der göttliche Krishna das heilige Buch, die Bhagavad Gita, selbst geoffenbart. Unwissende Menschen deuteten alle möglichen Regungen der Natur als wundersame Zeichen Gottes, um daraus seinen Gemütszustand abzulesen. Fruchtbarkeit und Wohlstand waren Signale göttlicher Zufriedenheit. Krankheit und Naturkatastrophen wurden als Verstimmung der Götter gedeutet und wurden meist mit Sündhaftigkeit und Unglauben erklärt. Die ältesten Gesetzessammlungen. Der angebliche Wille der Götter wurde nach einer langen Zeit der mündlichen Überlieferung schriftlich festgehalten und so entwickelten sich zur Entscheidung der wichtigsten Angelegenheiten die ersten Rechtsbücher, die man dann jederzeit und zu allen Angelegenheiten des Gemeinwesens befragen konnte. Im Codex Urnamu, dem ältesten erhaltenen Rechtskodex, um ca. 2100 vor unserer Zeit, im Auftrag des Königs Urnamu von Ur-Mesopotamien oder seines Sohnes Shulgi entstanden, werden bereits alle wichtigen in einer Gesellschaft vorkommenden Verbrechen abgehandelt. Mord, Raub, Ehebruch und Vergewaltigungen werden mit dem Tod bestraft. Bei Anschuldigung der Hexerei wird ein Flussordal-Gottesurteil durchgeführt. Alle anderen Strafen sind Geldstrafen. Er galt für alle Bürger und auch mit Ausnahme der Sklaven gleichermaßen. Diese Gesetze wurden feierlich geweiht von einem Herrscher, der sich bei seiner Legitimation auf Gott und kriegerische Erfolge berufen konnte. Man schrieb ihre Entstehung den Göttern zu und verfluchte jeden, der sie missachten sollte. Einen ähnlichen, aber viel berühmteren und umfangreicheren Kodex entwarf der babylonische König und Gesetzgeber Hammurabi um 1800 vor unserer Zeit. Auch er wollte seinen Bürgern weismachen, dass er die Gesetze, die er auf 2,25 Meter hohes Stelen meißen ließ, vom Sonnengott Shamash erhalten habe. So wird es auf einem Relief an der Basis der Stele dargestellt.
Der Bergpredigt eurer Jüngeren, Matthäus 5,22. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du nichts, ist des höllischen Feuers schuldig. Ist das human? Nein, es ist irre. Natürlich sollte man Brüder nicht beleidigen.
Gab es eine Offenbarungsreligion im Orient. Der Zoroastrismus des Gottes Ahura Mazda an Zarathustra ab. Seine Lebenszeit ist unklar, etwa 1800 vor unserer Zeit oder 600 vor unserer Zeit. Von dieser Religion haben das Judentum, das spätere Christentum und der Islam viel übernommen. Zum Beispiel, dass ein Gott die Welt erschaffen habe, die Guten bis zum jüngsten Tag, dann kommt das Endgericht. Statt des einen Messias werden allerdings drei genannt. Himmel und Hölle wurden vom Judentum übernommen. Engel und Teufel, die Trennung von Körper und Geist und die Unsterblichkeit der Seele. Die Auferstehung, die man sich in der altägyptischen Religion findet. Antike. In Ägypten reichten göttlich inspirierte Schriften bis in die ältesten Zeiten zurück. Schon im dritten vorchristlichen Jahrtausend nannte man dort einen heiligen Text geradezu Gottes Worte. Im ersten vorchristlichen Jahrhundert bezeichnete man heilige Texte in der Dionysos-Religion auch schlicht als Schrift. Der Isis-Kult war eine ausgesprochene Buchreligion und beanspruchte absolute göttliche Wahrheit. Judentum. Für Juden, Christen und Muslime war Moses der entscheidende Gesetzgeber. Auch er soll seine 10 Gebote auf 2 steinerne Tafeln geschrieben aus Gottes Hand empfangen haben. Wie wir oben gesehen haben, gab es schon vor ihm umfangreiche Gesetzestexte. Die Geschichtlichkeit Moses selbst ist umstritten und wenn er wirklich gelebt haben sollte, wird er auf die Zeit um etwa 1300 vor unserer Zeit datiert. Freud behauptet in seinem Buch Der Mann Moses und die monotheistische Religion, dass er den Eingottglauben in Ägypten an den Gott Aton von dem ägyptischen Pharao Echnaton um etwa 1350 vor unserer Zeit übernommen und an die Israeliten weitergegeben habe. Angeblich von Gott inspirierte Propheten entwickelten den jüdischen Glauben weiter. Sie vermittelten zwischen Gott und seinem auserwählten Volk. Sie verordneten zahllose weitere Vorschriften und Verbote. Die 10 Gebote sind nur eine Kurzfassung der 613 Geh- und Verbote, die ein Jude bis zum heutigen Tag einzuhalten hat, um den Willen Gottes gerecht zu werden. Christentum. Auch Jesus gilt bei den Christen und Muslimen als Prophet. Für die Juden hat er keine Bedeutung. Das Neue Testament entstand zwischen 70 Markus Evangelium und 120 Johannes Evangelium. Es gibt aber nicht nur vier, sondern über 30 Evangelien, die zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert verfasst wurden. Nur vier wurden von der katholischen Kirche ausgewählt und gelten heute als kanonisch, allgemeingültig. Die anderen wurden als apokryph, unzuverlässig abgelehnt. Man kann die Bedeutung der Bibel für die Menschen des christlichen Abendlandes nicht hoch genug einschätzen. Sie war Leitlinie des Lebens, Maßstab der Gesetzgebung, unveränderliches Wort Gottes. Das ist sie auch heute noch für evangelikale Christen. Islam. Im 7. Jahrhundert empfing ein Mann namens Mohammed in Abraham angeblich Offenbarungen vom Erzengel Gabriel und behauptete, dies seien die letzten und damit einzig wahren von Gott gesandten Weisungen für die Menschheit. Sie wurden zum Teil schon in seinen Lebzeiten im Koran zusammengefasst. Er glaubte, der letzte Prophet nach Abraham, Moses, Jesus und einigen anderen zu sein und begründete damit den Islam. Nachdem die Juden und Christen sich ihm nicht anschlossen, warf er ihnen vor, sie hätten ihre heiligen Schriften gefälscht. Weitere Propheten. Aber Mohammed war nicht der letzte Prophet, denn nach ihm kamen noch viele Propheten, Gurus und Sektenführer, die sich an die Spitze neuer Religionen oder Sekten stellten. Die bedeutendsten waren der Lyoner Kaufmann Petrus Waldes, vor 1218 der Gründer der Waldenser. Ein radikaler Zweig der Wiedertäufer errichtete unter Jan Matthys und seinem Nachfolger Jan Bockelson aus Leiden 1534 in Münster das neue Zion. Sie wollten alle Gottlosen umbringen. Gottlos waren natürlich Zwingli und Calvin, kann man als Propheten bezeichnen, ebenso wie Thomas Münzer, ein Reformator und Gegenspieler Luthers. Sabbati Zwi, 1648, jüdischer Prophet. 1830 war der Gründer der Mormonen. Charles Tasse Russell gründete 1870 die Zeugen Jehovas. Baha'u'llah entwickelte ab 1863 die Bahá'í-Religion und hielt sich für die Manifestation Gottes. Es waren unzählig viele, die glaubten, Botschaften Gottes an die Menschen übermitteln zu müssen. Oft ist es auch vorgekommen, dass Gott seine Botschaften über seine Mutter Maria vermittelte, und zwar meist an einfache Menschen wie Kinder.